Je mehr Leute wir schaffen, von konventionellen Angeboten zu nachhaltigen Angeboten zu bewegen, desto größer natürlich auch der Impact auf die Umwelt. Bla, bla.
Herzlich willkommen beim Blabla Lab. Hier entfalten wir, wie Live-Kommunikation Menschen, Marken und Gesellschaft verbindet. Ich bin Jonathan Schwarz, Kreativdirektor bei LiveLab und heute zu Gast bei mir Johanna Gollenhofer. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist, Johanna. Wir sprechen heute über Green Marketing. Es geht um nachhaltige Produkte und die Frage, was Marketing dazu beitragen kann, Umsatz und Umwelt gleichermaßen zum Erfolg zu bringen. Ich freue mich auf unseren Talk.
Definitiv.
Bevor wir einsteigen, erstmal zu dir, ein bisschen persönlich, was du machst. Du bist Autorin, preisgekrönte Forscherin, Marketingprofessorin und Keynote-Speakerin. Deine Mission ist es, die Magie des Marketings für unternehmerische und gesellschaftliche Ziele zu nutzen. Du bist absolute Expertin in Sachen Nachhaltigkeit und grünen Konsum. Und bei all den Tätigkeiten, die du so hast, was machst du am allerliebsten?
Bücher schreiben, würde ich fast sagen. Also es ist so eine Freiheit, dass man einfach mal seine eigenen Gedanken runterschreiben darf. Und wenn man das vergleicht, also ich bin ja Wissenschaftlerin, da haben wir so ein Journal-System, da kannst du nicht schreiben, was du willst. Das wird immer wieder zurückgespielt, sozusagen von anderen Professoren und Professorinnen. Und das geht dann so 3 bis 5 Jahre immer hin und her, Ping-Pong-Spiel, und dein Argument ist nicht mehr da. Und im Buch kannst du endlich mal deine These vorwärts bringen.
Sehr schön. Wir kommen auch später zu einem Buch, das du geschrieben hast. Bevor wir aber da tiefer ins Thema einsteigen, würde ich dir gerne noch 1, 2 Fragen stellen, die so ein bisschen auf einem persönlichen Level uns ein Bild von dir geben. Es sind A- oder B-Fragen, schnelle Antworten aus dem Bauch sind deinerseits gefragt. Bist du startklar für den Versuch?
Okay,
genau. Dann schieß ich los. Fahrrad oder Auto?
Fahrrad.
Restaurant oder Selbstkochen?
Selbstkochen.
Klassische Werbung oder Influencer-Marketing?
Influencer-Marketing.
Online-Shopping oder Ladenbesuch?
Ladenbesuch.
E-Book oder Print?
Print.
Hast du einen Lesetipp für die Sommerpause?
Ja, ich lese gerade ein Buch, das steht auch ganz oben auf den Bestsellerlisten, Let Them. Okay. Das ist diese Let Them-Theorie, das heißt, wie geht man mit anderen Menschen um, wenn sie sich nicht so verhalten, wie du das gerne hättest. Und da sagt man sich dann sozusagen innerlich Let Them, um die Emotionen gehen zu lassen. Und ich finde, das funktioniert recht gut. Ich habe das Buch mindestens schon 10 Leuten empfohlen.
Sehr spannend. Ja. Und hat es dir effektiv in deinem Job, in deiner Position weitergeholfen oder privat, oder?
Definitiv. Also ich finde, diese Worte sind sehr beruhigend, wenn man zum Beispiel so anfängt, sich so im Kreis zu drehen im Kopf. Und immer wieder so eine Sache rumzuwälzen. Hättet ihr doch das gemacht und ich verdiene doch das. Und einfach zu sagen, let them, dann geht's und dann kann man es gut sein lassen.
Ich finde es ein spannendes Thema irgendwo auch in Richtung Marketing, weil man eigentlich ja Menschen jetzt nicht irgendwie let them quasi irgendwie gehen lassen möchte, sondern die möchte man eigentlich ein ganz bestimmtes Verhalten irgendwo hineinbringen, aber muss irgendwo auch damit arbeiten ja quasi, dass die doch ihren eigenen Willen haben und irgendwie nicht immer alles tun, was man so prognostiziert oder irgendwo laut Trendforschung irgendwie genau so haben möchte und meint, dass alle sich so verhalten.
Ja, im Endeffekt kannst du nur dein eigenes Verhalten kontrollieren und auch nicht das von den anderen. Und du hast mir erzählt vorher, du hast auch 3 Kinder.
Ja.
Da weißt du es wahrscheinlich besser als ich. Also kannst du noch ein bisschen versuchen, erwachsene Menschen zu steuern. Ich denke, bei Kindern hört es fast komplett auf.
Let them.
Ja,
an let them. Einem bestimmten Punkt einfach mal sein lassen.
Ja.
Einen anderen Buchtipp, den ich hier geben kann, ist das 60% Potenzial Buch, das du geschrieben hast. Eben eine große Leidenschaft von dir, deine Gedanken einfach mal fließen lassen zu dürfen und die These so auf den Punkt zu bringen, ohne dass noch jemand anderes quasi mit reinspringt. Wobei, du hast es hier mit Jan Pechmann zusammen geschrieben. Magst du kurz beschreiben, wie das Buch entstanden ist?
Ja, ich habe hier, ich glaube, es war vor 2 oder vor 3 Jahren, habe ich eine Keynote gehalten hier in Zürich und Jan hat sozusagen den Vortrag vor mir gehalten. Und was ganz spannend war, Jan hat auch eine eigene Agentur oben in Berlin. Und wenn du dir unsere Vorträge angeschaut hast, die waren natürlich ganz anders aufgebaut. Also ich bin ja Wissenschaftlerin, das ist ja viel akademischer. Ich zitiere auch immer ein bisschen Studien. Also schon mit unterhaltenswert, würde ich immer noch sagen. Und er natürlich Agentur, also wirklich full in Farben, starke Worte. Aber eigentlich haben wir relativ das Gleiche gesagt. Und wir haben so ähnlich gesagt, ja gut, wir müssen irgendwie, was ist denn die Rolle von Marketing in der grünen Transformation? Wir können ja nicht die ganze Zeit sagen, ja, Marketing irgendwie verbinden wir in der grünen Transformation oftmals nur mit Greenwashing. Das kann es doch nicht sein. Und das ist meiner Ansicht nach auch nicht die Rolle von Marketing. Und da habe ich so realisiert, das ist so eine Frage, die uns beide antreibt. Und er hat mich dann gefragt, ob ich nicht in eine Jury kommen will, weil die vergeben in Deutschland immer so einen Green Marketing Award im Endeffekt. Und ich habe mir so 5 Wochen später gedacht, ich hatte dann schon so eine grobe Buchidee. Und habe ich gesagt, hey, können wir kurz telefonieren? Und ich so, du schau mal her, ich habe diese Buchidee. Und er so, oh, er wollte auch schon immer ein Buch schreiben. Und das war eher so eine sehr intuitive Entscheidung. Und dass ich ihn gefragt habe, hey, hast du nicht Lust, dass wir es zusammen angehen? Weil ich hätte gesagt, das ist sehr komplementär. Einerseits, ich komme eher sehr stark empirisch von den Daten und er kommt sehr stark natürlich von der Praxisbrille. Und ich habe mir gedacht, hey, es ist ja ein Match made in heaven. Und so im Nachhinein muss ich sagen, es war eigentlich schon ein ziemliches Risiko, weil du weißt ja nie, wie du zusammenarbeiten kannst. Aber ich würde sagen, es lief super. Also da habe ich wirklich einen Lucky Catch eigentlich gemacht.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Oder?
Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also manchmal scheitern ja auch ganze Projekte daran. Aber es lief super. Wir haben eine super Aufteilung gefunden, weil jeder natürlich sehr komplementäre Kompetenzen reingebracht hat. Mein Job ist es ja auch einfach, Argumente durchzustrukturieren. Also ich setze mich halt hin und überlege mir an die 230 Seiten, wie ist wirklich so ein Argument aufgebaut, dass ich dem auch sozusagen diese Substanz auch verleihen kann, dass Leute sagen, ja stimmt, da habe ich was mitgenommen. Und er kommt natürlich mit einer anderen ganz Kompetenz rein. Zum Beispiel auch die ganzen Illustrationen, die wir viele in dem Buch haben. Die kommen natürlich alle aus seiner Hand.
Oder die Frage vielleicht, wie zugänglich ist das Ganze? Es soll ja vielleicht nicht nur Forschende ansprechen, sondern eben auch ein Buch für die Praxis sein.
Genau, und ich würde selbst so weit gehen, das Buch soll Forschende eigentlich kaum ansprechen. Das ist ein Buch für die Praxis. Und das war für mich auch so der Antreiber. Ich forsche ja zu dem Thema schon seit 10 Jahren. Und dann publizierst du Journal-Artikel eigentlich. Und diese Journal-Artikel, die kommen in so fachspezifischen Journals raus, wie zum Beispiel Journal of Consumer Research oder Journal of Marketing. Ist alles auf Englisch, ist wahnsinnig komplex geschrieben, wahnsinnig theoretisch, ganz viel Jargon drin. Das versteht kein Mensch außerhalb deiner Forscher-Community. Und ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich habe mich 10 Jahre mit diesem Thema wirklich beschäftigt. Und ich will die Leute damit auch erreichen. Mein Ziel ist es mindestens, denen so ein paar Gedankengänge auch wirklich mitzugeben, dass sie sagen können, okay, ich ändere jetzt zum Beispiel mal, wie ich hier jetzt Marketing für das Produkt mache, da denke ich vielleicht nochmal anders drüber nach. Und das machst du mit so einem Journal-Artikel nicht. Du brauchst so ein anderes Vehikel eigentlich, um das rauszukriegen. Und ich habe da mal so ein bisschen analysiert, wie machen das zum Beispiel andere Professoren. Und das ist doch oftmals noch dieses klassisch totgesagte Buch.
Ja, da ist es, das Buch. Ja. Es ist da. Und ich finde es sehr spannend, was du gerade gesagt hast, dass du im Prinzip aus deiner, sag mal, wissenschaftlichen Bubble mehr in die Masse, formuliere ich jetzt mal, irgendwo gehen möchtest, dass die Erkenntnisse irgendwo nicht nur da im Fachjargon mit ganz vielen komplizierten Worten vielleicht formuliert sind, sondern irgendwo verständlich in der Breite irgendwo auch wahrgenommen werden können und auf die Art und Weise vielleicht auch mehr Impact haben. Und das ist eigentlich eine Parallele, die ich da jetzt, glaube ich, beschreibe, zu dem zum Green Marketing. Eine Grundthese in dem Buch ist drin, dass grüne Produkte, grüner Konsum irgendwo noch in einer Nische feststeckt, dass es eben noch nicht in die breite Masse gekommen ist. Drum auch das 60% Potenzial, dass da noch ganz viel Potenzial im Markt da ist eigentlich für diese Produkte, aber sie hat leider wie in einer Nische feststecken, mit einem Fachjargon vielleicht oder mit ganz vielen Buzzwords, mit den negativen Assoziationen auch belegt sind. Wir kommen jetzt heute in dem Talk mal so Step by Step dazu, was da eigentlich das Problem ist und wie man das auch lösen kann oder wer es vielleicht als Marke auch schon gelöst hat. Du betreibst ja Wissenschaft, so eine kleine Begriffsklärung zum Start, eben weil viele Buzzwords immer im Marketing auch unterwegs sind. Grüner Konsum, grüne Produkte, was meinen wir da eigentlich genau, wenn wir darüber sprechen?
Ökologischere Alternativen zu konventionellen Produkten. Also Nachhaltigkeit wird ja teilweise auch noch über die Dimension soziale Nachhaltigkeit definiert. Wir sind ganz klar hier auf diese ökologische Nachhaltigkeit gegangen. Und wir haben uns das stark im B2C-Bereich angeschaut. Eigentlich alle Produkte, die einen geringeren CO2-Fußabdruck haben als konventionellere Produkte.
Es gibt das klassisch hergestellte Produkt quasi und ein Produkt, was das gleiche anbietet, aber anders hergestellt wurde.
Genau, es gibt ja zum Beispiel nachhaltigere Shampoos, es gibt auch Fleischersatzalternativen. Genau, das sind eigentlich all die nachhaltigen Produkte, die wir uns angeschaut haben.
Und solche nachhaltigen Produkte, die stecken in der Nische fest. Warum ist das so?
Das Gute ist, das ist ja nicht nur eine These von mir, das zeigen uns eigentlich alle Daten. Mhm. Und das ist schon so ein bisschen, was mich auch die letzten Jahre rumgetrieben hat. Man hört ja selber, ich bin Deutsche. Und in Deutschland rollt die grüne Welle eigentlich schon seit den 80er Jahren. Und dann schaust du dir mal so ein bisschen die Umsatzzahlen auch an und wie viel nachhaltige Alternativen werden wirklich verkauft. Da erwartest du, dass wir eigentlich beim viel höheren Wert sind. Auch wenn du dir zum Beispiel Umfragen unter Menschen anschaust und jetzt über verschiedenste Generationen hinweg, das ist jetzt nicht nur die Gen Z, das sind auch genauso die älteren Generationen, da sagen eigentlich in der Regel 60% oder mehr, Nachhaltigkeit ist mir wichtig und ich will nachhaltige Angebote kaufen. Also dieser Wille ist schon da. Wenn die aber jetzt vor dem Regal stehen oder wenn ich jetzt auch mal beobachten würde im Supermarkt, was kommt denn wirklich in den Wagen? Mhm. Da wird halt leider doch sehr oft zu konventionellen Produkten gegriffen. Und das ist genau das, was wir in der Wissenschaft diesen Attitude-Behavior-Gap nennen. Also einerseits, man sagt, ja, ich finde Nachhaltigkeit wichtig. Aber dann, wenn man sich das Verhalten anschaut, dann landen halt eben doch nicht die nachhaltigen Angebote im Einkaufswagen.
Okay, also Worte und Taten gehen ein Stück weit auseinander oder vielleicht auch Selbstwahrnehmung. Das Image, was ich mir als Konsument auch selber gebe, so ich möchte irgendwie ein Leben führen, vielleicht auch für die nächste Generation, für meine Kinder irgendwie, dass sie auch noch einen Planeten haben, der noch Ressourcen hat. Aber das Tun geht dann vielleicht irgendwie doch in eine andere Richtung. Und womit hängt das zusammen?
Eigentlich ist es relativ menschlich, dass man diesen Attitude-Behavior-Gap hat. Und wir haben uns das jetzt eben halt angeschaut, was hilft uns, dieser Attitude-Behavior-Gap wirklich zu verstehen, wieso nachhaltige Angebote auch in der Nische hängen? Und wir haben den Attitude-Behavior-Gap verwendet, um den Markt eigentlich aufzuteilen. Und es gibt ein paar Leute, die hängen nicht im Attitude-Behavior-Gap. Die sagen, Nachhaltigkeit ist mir wichtig und die kaufen eigentlich auch nachhaltig ein. So, hier ist das Problem. Das sind über verschiedenen Studien aggregiert eigentlich nur 15-20% der Bevölkerung. Die Leute nennen wir in dem Buch liebevoll die Öko-Fans. Dann gibt's noch eine andere Randgruppe, da sind wir jetzt auf dem anderen Extrem. Die sagen gleich schon, Nachhaltigkeit ist mir viel zu Vogue. Und wenn etwas Nachhaltiges in ihrem Einkaufswagen landet, dann wohl eher aus Versehen. Die sind auch nicht im Attitude-Behavior-Gap. Mhm. Aber die werden wir auch nie kriegen. Die nennen wir so ein bisschen die Ökomuffel. Und wie beim Change-Management, die würde ich da mal ein bisschen hinten dran lassen.
Die kommen irgendwann mit, wenn die große Welle irgendwie auch...
Oder auch gar nicht. Aber da die Mühe, da wirklich die Einstellung abzuändern, schwierig. Mhm. Und wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, worüber reden die Medien denn gerne? Super gern über die Öko-Fans, zum Beispiel Friday for Futures. Super gern auch über die Ökomuffel. Ich zitiere hier mal aus einer Schweizer Zeitung, die Schweizer verpesten mit ihren Privatjets die Umwelt. Ich kenne keinen Schweizer mit Privatjet, aber okay. Naja, und die Medien, wie eigentlich auch das Marketing, stürzt sich sehr stark auf die Öko-Fans und ein bisschen auf die Ökomuffel. Aber was wir hierbei übersehen, indem wir uns so auf diese Extreme fokussieren, wir haben in der Mitte, und das sind genau für uns diese 60%, haben wir ein Riesenpotenzial. Weil das sind die Menschen, die sagen, hey, ich habe schon verstanden, hier ändert sich was im Klima. Aber ist mir zu teuer. Aber ich habe schon eine Lieblingsmarke. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, was jetzt unbedingt nachhaltiger ist. Aber dafür muss ich jetzt in dieses Fachgeschäft fahren. Und das ist eigentlich genau dieses Potenzial für uns. Und was wir eigentlich auch mit diesem Buchtitel wollten, ist, wir wollten dieser Masse, dieser breiten Masse, die wir in der Mitte haben, endlich mal einen Begriff geben. Mhm. Wie können wir über sie reden? Weil sonst geht die unter. Das ist so, die sind so ein bisschen grau.
Die 60%, die eigentlich eine große Mehrheit darstellen, ja, und ein Riesenpotenzial sind, nach dem Buchtitel eben auch, genau, die sind unsichtbar.
Und weil wir auch einfach keine Begriffe hatten, über sie zu reden. Aber das sind genau die Menschen, die in diesem typischen Attitude-Behavior-Gap drin sind. Und da müssen wir sie irgendwie rauskriegen. Weil, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, die Öko-Fans, die haben wir schon. Also wenn wir weiterhin Marketing für die Öko-Fans machen, für nachhaltige Angebote, das ist eigentlich wie so, mehr Bäume in den Wald zu tragen.
Okay. Mhm.
Für die Ökomuffel, die werden wir nicht kriegen. Würde ich einfach jetzt mal ganz elegant auf der Seite lassen. Aber an die 60% müssen wir ran. Weil das ist jetzt auch endlich mal der große Hebel für Unternehmen. Weil dann wird spannend, dann skaliere ich, dann verkaufe ich mehr, dann lohnt sich das Ganze endlich mal mehr. Und das ist auch der große Hebel, den wir haben für die Umwelt. Je mehr Leute wir schaffen, von konventionellen Angeboten zu nachhaltigen Angeboten zu bewegen, desto größer natürlich auch der Impact auf die Umwelt.
Eben, ich finde es einen sehr, sehr motivierenden Titel. 60% Potenzial heißt ja auch irgendwo, dass da ganz viele Menschen wie noch nicht erreicht sind. Du sprichst in dem Buch einerseits von Bio-Boom und andererseits von Öko-Falle dann nochmal, weil ich glaube, jetzt gibt es verschiedene Marken, die da einerseits Teil von diesem Bio-Boom sind und andererseits vielleicht in die Öko-Falle reingetappt sind. Können wir darüber ein bisschen sprechen, was Faktoren sind, die vielleicht dazu führen, dass man als Marke am Bio-Boom teilhat oder was Faktoren sind, die einen in eine Öko-Falle irgendwo rein manövrieren können?
Wenn wir uns Marken anschauen, sehen wir oftmals ja so grüne Pioniere. Und die haben zum Beispiel die Naturkosmetik wirklich groß gemacht, auf den Markt gebracht. Oder die haben zum Beispiel auch das Bio-Label wirklich vorwärts gebracht. Und denen haben wir auch viel zu verdanken. Die haben sozusagen diesen Markt angestoßen.
Die haben den Boom auch erzeugt ein Stück weit, oder?
Genau.
Oder haben den zumindest gut mitgenommen. So.
Die haben damit gestartet. Okay. Was wir aber ja jetzt sehen, und das ist auch diese große Herausforderung für die Marke, das sind nicht mehr nur die grünen Pioniere, die das treiben, sondern plötzlich findest du Naturkosmetik auch bei Aldi. Und wenn du Naturkosmetik bei Aldi findest, nehmen wir mal an, wir haben den grünen Pionier Weleda. Und Weleda hat das wirklich so ein bisschen marktfähig gemacht und auch in der Nische ausgebaut. Und jetzt kommt natürlich Aldi. Die machen jetzt auch Naturkosmetik, natürlich zum viel günstigeren Preis. Ja, was passiert jetzt mit dem Markt für Weleda? Klar, die haben noch ihre Stammkundschaft. Aber die breite Masse, die 60%, die schauen sich das an, Naturkosmetik. Einmal Weleda, einmal Aldi, sehen wahrscheinlich auch noch einen riesen Preisunterschied. Wo greifen die jetzt natürlich wahrscheinlich eher hin? Zur Naturkosmetik von Aldi. Ist für die grüne Transformation super.
Ja.
Weil wir mehr Leute haben, die nachhaltige Angebote im Endeffekt kaufen. Ist jetzt natürlich für die einzelnen Marken eine ziemlich große Herausforderung. Und das Gleiche ist auch für die Bio-Labels. Mhm. Da sind natürlich mehr Wettbewerber reingekommen, die sind attraktiver für die breite Masse. Und deshalb sagen wir eben, sie hängen ein bisschen in der Öko-Falle.
Also da gibt's Marken, die im Prinzip eine Vorreiterrolle inne hatten, die erste Welle, sag ich mal, vom Bio-Boom irgendwie sehr, sehr gut mitgeritten sind, da vorne mit dabei waren, jetzt aber irgendwo halt in eine Situation kommen, dass sie ja ein Stück weit vergleichbarer werden, irgendwo ihren USP vielleicht auch ein Stück weit verlieren, weil es eben günstigere Produkte gibt, die das Gleiche versprechen und jetzt ja unter Umständen einen harten Preiskampf irgendwo vor sich haben, oder was ist deren Hauptproblem, würdest du sagen?
Naja, deren Hauptproblem ist eigentlich, sie haben in der Nische gestartet mit den Öko-Fans.
Und sind auch da drin geblieben irgendwo.
Sind auch da drin geblieben. Es heißt aber auch, wenn sie dieses Marktwachstum oder dieses Kategorienwachstum mitnehmen wollen, also die 60%, dann müssen sie auch verstehen, diese 60% ticken ganz anders als die Öko-Fans. Mhm. Das heißt, die muss ich anders ansprechen mit anderen Produkten. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist ja immer so Preispremium. Und was da auch in Marktforschungsumfragen, die eigentlich immer gesagt wird, ein hoher Anteil der Menschen ist bereit, ein Preispremium für nachhaltige Produkte zu zahlen. Riesenproblem, typischer Attitude-Behavior-Gap. Geben sie natürlich gerne in Studien an, weil dann fühlt man sich gut. Klar, ich weiß schon, die grüne Transformation ist sozusagen das Gebot der Stunde. Und da gebe ich natürlich in Studien gerne an. Ich bin bereit, mit meinem Einkommen dazu beizusteuern. Ja, die Realität sieht natürlich wieder ein bisschen anders aus. Es gibt nämlich eigentlich nur eine Gruppe, die bereit ist, ein Preispremium zu zahlen. Das sind natürlich die Öko-Fans, weil die sagen, das ist mir so wichtig. Für die anderen ist Preis sehr wohl ein Treiber. Also auch in der Kaufentscheidung. Und selbst wenn das 5 Cent mehr kostet, 10 Cent oder 5 oder 10 Rappen, dann greift man doch wieder zum Konventionellen. Und daran sieht man ja schon schön, wenn ich die 60% haben will, muss ich verstehen, die ticken ganz anders. Die zahlen auch nicht unbedingt das Preispremium. Oder zum Beispiel, wenn die 60% das Wort Nachhaltigkeit hören, was denkst du, assoziieren die so mit dem Wort Nachhaltigkeit, die breite Masse?
Ja, ich denke, dass es irgendwo anstrengend sein könnte oder dass es vielleicht ja alles nicht ganz so stimmt. Irgendwie das Wort Greenwashing ploppt auch relativ schnell nach dem Wort Nachhaltigkeit auf.
Und man sieht das eigentlich über verschiedenste wissenschaftliche Studien, die Assoziationen, die 60% mit dem Wort Nachhaltigkeit haben, sind alles andere als positiv. Die denken, wenn sie nachhaltig hören oder ein nachhaltiges Produkt sehen, ich muss verzichten. Zum Beispiel verzichten auf Qualität, Verzicht auf Geschmack oder wenn die nachhaltige ETFs sehen, Verzicht auf Rendite. Oder die denken auch Vernunft. Klar, ich soll mich vernünftig verhalten, aber verhalten wir uns wirklich alle gerne vernünftig? Oder die denken genau, was du angesprochen hast, Vertrauensverlust. Ich glaube dir doch eh kein Wort. Oder die denken, Veränderung? Ich soll mich verändern? Soll sich doch bitte zuerst mal mein Nachbar verändern? Mhm. Und man sieht es schon alleine an diesen Worten, die Assoziationen von den 60% sind nicht positiv. Wenn du die gleiche Umfrage eigentlich machst, so die Assoziationen abtestest für die liebevoll genannten Öko-Fans, die sagen, ja, hurra, Nachhaltigkeit, darauf habe ich gewartet, das will ich machen, dem ordne ich alles unter. Und das heißt eben auch, wenn wir diese 60% kriegen wollen, müssen wir uns ganz bewusst sein, dass diese Zielgruppe anders tickt. Und dadurch müssen wir auch ein bisschen sie anders ansprechen. Es fängt schon beim Produktdesign an und geht weiter über die Kommunikation und auch über die Distribution.
Eben das Marketing rund um solche Produkte macht eben doch einen Riesenunterschied in der Art und Weise, wie solche Produkte rezipiert werden oder dann auch ja für sich selbst in Erwägung gezogen werden können oder nicht. Wir haben im Vorfeld ein ganz ganz spannendes Beispiel ja diskutiert, und zwar dein Buch, einfach nochmal da. Ich halte es nochmal in die Kamera rein oder ich beschreibe es für alle, die auf Audio dabei sind. Es ist in drei Farben so gestaltet und die oberste Farbe ist gelb, dann kommt so ein Türkis, das ist kein Grün, das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, und letzte Farbe ist violett, und ich finde es ein sehr schönes plakatives Beispiel dafür, dass ein Buch, was sich mit Green Marketing befasst, auf gar keinen Fall die Farbe Grün zu intensiv verwenden sollte. Das ist jedenfalls so ein Punkt, wo wir im Vorfeld gelandet sind, dass es eigentlich wie schlecht ist, ein Stück weit, wenn man ein Produkt in die Masse rausgeben will und das halt zu sehr belegt mit eben dem Wort Nachhaltigkeit oder der Farbe Grün. Wir haben selbst als Agentur auch ein Konzept entwickelt für Nachhaltigkeitsfestival, sage ich jetzt mal, aber wir nennen es auch betont nicht Nachhaltigkeitsfestival, sondern Shape Cities haben wir es genannt und haben das Branding Neon Gelb und Schwarz-Weiß gestaltet, um halt ganz betont eigentlich nicht in diese Öko-Falle irgendwo auch reinzutappen und halt nicht nochmal ein Event zu machen, der irgendwo so sehr Öko-Fans, also irgendwo so sehr nischig ist, sondern eben betont in die breite Masse reingeht. Würdest du das teilen, eben, dass man schon bei der Farbwahl extrem aufpassen muss, wo man sein Produkt platziert?
Definitiv. Zum Beispiel auch, als wir einen Vorschlag vom Verlag bekommen haben für den Einband des Buchs. Das war grün. Und was war noch im Hintergrund zu sehen? Windräder. Also so dieses typische, wie du eigentlich Nachhaltigkeit ausdrücken willst. Mhm. Und wir haben da einfach gesagt, das widerspricht ja komplett unseren Hauptthesen im Buch. Weil erstens, also grün war früher wichtig, als die Kategorie noch entstanden ist, weil du willst ja irgendwie zeigen, du gehörst dazu. Also und damals hast du dann grün oder blau genommen oder auch so ein bisschen dieses Öko-Braun, um zu signalisieren, hey, ich bin ein nachhaltiges Angebot. Ist das jetzt für die Augen besonders attraktiv? Nicht unbedingt, also die 60%, für die ist auch die Produktverpackung super wichtig. Es soll eigentlich auch einfach gut aussehen. Und ich sage auch immer zum Beispiel die Bambuszahnbürsten. Die können auch nicht einfach in Papier verpackt kommen. Mhm. Wenn sie in Papier verpackt kommen, dann schön attraktiv für die Nische, für die Öko-Fans. Vollkommene Berechtigung. Wenn die Zielgruppe da ist, dann gerne da bleiben. Der Punkt ist, für die breite Masse, die treffen eine Kaufentscheidung innerhalb von Millisekunden. Ne? Da geht's eben auch darum, wie ist das Ganze verpackt und wie sieht das Ganze aus. Und ich habe mir dann so unser Buch vorgestellt, okay, es kommt in grün und dann kommen da auch noch diese Windräder. Ja, dass wir darauf auch viel Reaktanz kriegen. Mhm. Weil das ist ja auch oftmals so, wie wir versuchen, Menschen zum nachhaltigen Verhalten zu motivieren. Das passiert oftmals so ein bisschen über den erhobenen Zeigefinger. Du musst verzichten, du darfst nicht, du musst dich verändern. Und ich denke, das kann jeder hobbypsychologisch so ein bisschen nachvollziehen. Was passiert denn, wenn der erhobene Zeigefinger kommt? Ja, kommt meistens ein anderer Finger zurück. Also dieses Belehrende funktioniert nicht sonderlich gut. Und was wir uns dann eben auch fürs Buch angeschaut haben, wir haben mehrere sozusagen Werbungen für nachhaltige Produkte also analysiert. Und oftmals wird dann auch kommuniziert so mit negativen Bildern. Die Erde brennt, der Eisbär geht unter.
Die Klimakrise,
Klimakrise.
Und du persönlich bist daran schuld im Prinzip.
Motiviert das Menschen? Ich sag, das ist faktisch alles richtig. Aber wir müssen uns ja überlegen, und das ist für mich auch die große Aufgabe im Marketing, wie begeistern wir Menschen für grüne Produkte oder für die ganze, also grüne Transformation? Und das haben wir meiner Ansicht nach so ein bisschen verpasst. Vielleicht haben wir auch einfach nicht gescheit kommuniziert, weil es ist oftmals sehr negativ und sehr faktenbasiert. Und die Fakten haben definitiv ihre Berechtigung. Also nicht, dass das jetzt kommt, Johanna denkt, wir haben keine Klimakrise oder sowas. Aber wir wissen eigentlich im Marketing seit Jahrzehnten, wie wir Menschen mitnehmen. Und das ist positiv und Geschichten am besten. Das klickt am besten mit unserem Gehirn. Und dann war so ein bisschen auch die Frage, wieso machen wir das denn nicht? Und wir bekommen teilweise auch als Feedback auf das Buch, ja, das ist doch vollkommen intuitiv. Und dann sage ich, ja, das ist schön, aber wenn ich mich umschaue, es wird leider nicht umgesetzt.
Irgendwo ist es so intuitiv noch nicht ganz auf den Boden gekommen.
Ja, also einerseits, ich glaube, wir haben es geschafft, ein Argument so einfach zu machen, dass Leute es verstehen. Und da bin ich auch wirklich so ein bisschen stolz drauf, aber jetzt auch noch umsetzen.
Okay, also eben, wenn wir über Nachhaltigkeit, über Klimawandel und so sprechen, dann sind das Themen, die schon einfach massiv in der Öffentlichkeit, glaube ich, schon vorgeprägt sind, wo man sehr, sehr schnell einfach Bilder zu dem Kopf hat oder bestimmte Stories ja direkt aufploppen, die meist doch eher irgendwo eine negative Assoziation haben oder zumindest irgendwo ein... ja, doch eine Änderung von Verhalten provozieren oder so. Würdest du jetzt sagen, im Marketing von grünen Produkten sollten solche Stories deswegen eher gar nicht vorkommen? Muss man komplett auf eine andere Ebene wechseln und nichtsdestotrotz natürlich ein grünes Produkt anbieten, damit irgendwo der Wandel vorangetrieben wird? Oder gibt es Beispiele, wo du sagst, ey, da ist ein grünes Produkt und da wurde auch eine positive grüne Story zu erzählt?
Also wir brauchen definitiv grüne Produkte, die weniger zum Beispiel jetzt CO2 verbrauchen oder weniger Ressourcen, halten wir es mal sehr allgemein. Ich würde mich nur ganz klar fragen, wie trage ich die denn an den Konsumenten und an die Konsumentin ran? Und was wir stark gesehen haben über die letzten Jahre, ja, das ist das nachhaltige Angebot, das ist das vegane Angebot. Also man hat halt irgendwie immer so die Annahme gemacht, Nachhaltigkeit oder vegan ist ein Primärbenefit für den Menschen. Das ist es aber nicht. Wenn man sich verschiedenste Kategorien anschaut, also zum Beispiel, nehmen wir mal ein Eis. Wir haben auch zum Beispiel das Magnum-Beispiel in dem Buch. Wieso isst man oder kauft man sich ein Eis? Ja, doch nicht, weil es nachhaltig ist oder weil es vegan ist, sondern was sind meistens die Primärtreiber, sich für ein Eis zu entscheiden? Ja, man will sich was gönnen, zum Beispiel eine starke Marke wie Magnum oder auch Geschmack. So, und dann würde ich eben auch sagen, wenn ich jetzt als Magnum veganes Eis verkaufen will, dann muss ich das doch nicht um den Grün anmalen und vegan groß draufschreiben. Weil das ist kein Primärtreiber für die breite Masse. Ja. Vielleicht für die Öko-Fans. Sondern stattdessen würde ich mich wirklich drauf rückbesinnen, was sind denn die Primärtreiber? Und das ist wahrscheinlich bei Marken die starke Marke, der Geschmack und auch noch eine gute Produktverpackung. Und wir haben zum Beispiel genau dieses Beispiel drin eben von Magnum. Die bieten ja mittlerweile auch ein veganes Eis an. Die haben auch wirklich 3 bis 5 Jahre gebraucht, um das zu entwickeln. Und dann sind die, ich glaube, das war im Jahr 2021 damit auf dem Markt. Und wenn man sich da die Anzeigen anschaut, in welcher Farbe waren die? Ja, grün. Was wurde ganz, ganz groß draufgeschrieben? Vegan. Ist ja auch okay, die sind stolz auf ihr Produkt. Und für die, die es noch nicht verstanden hatten bis zu diesem Punkt, wurde um das Eis herum noch Blätter gemalt. Was die Blätter jetzt mit Geschmack zu tun haben, bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber okay. Wenn man sich jetzt aber ins Jahr 2024 springt, ist das Grün einem Violett gewichen. Das Eis ist immer noch vegan, aber es wird nur noch ganz oben klein auf der Produktverpackung angezeigt. Was wird stattdessen in die Mitte gestellt? Deren starke Marke, Magnum. 100% Genuss, Indulgence. Und es schmeckt zum Beispiel noch nach Blaubeeren. Und das ist meiner Ansicht nach genau, wie wir die Menschen abholen müssen. Wir brauchen grüne Produkte, nur wir begeistern Menschen nicht für grüne Produkte, indem wir ihnen erzählen, das ist das nachhaltige Produkt oder das ist das vegane Produkt, sondern indem wir uns eigentlich auf die Kernkompetenzen des Marketings wieder fokussieren, das ist analysiere deine Zielgruppe, also finde raus, was sind wirklich deren Primärbenefits und dann erzähle positive Geschichten. Und das machen wir im Marketing seit 30 Jahren. Und ich habe mich dann ein bisschen auch gefragt, wieso machen wir es denn nicht für grüne Angebote? Wieso wird Marketing so stark mit Greenwashing assoziiert? Weil eigentlich halten wir hier genau diese Magie des Marketings in unseren Händen. Also wir verstehen natürlich Praxispartner noch viel besser als wie ich als Wissenschaftlerin, aber wir verstehen eigentlich seit Jahrzehnten, wie wir Menschen für gewisse Produkte begeistern. Also ich finde, Marketing ist ja immer dieses schöne Beispiel wirklich vom Rauchen. Das ist dann nicht plötzlich gesundheitsschädlich, sondern das ist die Freiheit.
Das ist die Freiheit im Wilden Westen.
Die Freiheit im Wilden Westen.
Rücken eines Pferdes zu sitzen.
Ja, also es ist möglich. Und wieso setzen wir diese Kompetenzen, diese Magie, nicht für nachhaltige Angebote ein?
Mhm. Ich sag mal, ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten im Prinzip. Also ne, zurück zu dem Produkt und zu dem, was es für die Zielgruppe im Kern bedeutet. Und bei dieser Story bitte bleiben und nicht anfangen, irgendwo eine Story zum Thema Nachhaltigkeit oder rund um die Grünhaftigkeit des Produkts irgendwo zu erfinden, die dann aber gar nicht mehr den Kern von dem Produkt trifft, sondern auf einmal mit eben Wald-Assoziationen wirbt, wo es doch eigentlich um eine Erfrischung im Sommer geht und um das Eis und um den Genuss.
Ich unterrichte ja auch Einführung ins Marketing an der Universität St. Gallen und da unterrichten wir natürlich genau. Zuerst mal, versteh deine Zielgruppe, dann überleg dir eine schöne Geschichte und die muss auch noch positiv sein. Und das bläue ich denen schon so ein bisschen bei uns im dritten Semester ein. Und was, glaube ich, bei nachhaltigen Angeboten so ein bisschen passiert ist, wir haben uns ein bisschen in die verliebt. Und wir haben nachhaltige Angebote so sehr geliebt, dass wir halt dachten, die anderen verstehen es auch, dass das Produkt so toll ist und so schön nachhaltig. Und dann haben wir irgendwie so ein bisschen vergessen zu verstehen, ja gut, die Umwelt, die schaut vielleicht auf mein Produkt ganz anders und die braucht eine ganz andere Kommunikation, um sie abzuholen als ich selber. Und deshalb, ich sage immer, ja, wir haben unser Baby geliebt, aber wenn wir wollen, dass es andere auch lieben, müssen wir es leider anders vermarkten.
Da müssen wir einfach die breite Masse nochmal mit den breiten Bedürfnissen irgendwo auch ansprechen, die leichter zu verstehen sind, ohne das Verhalten selbst irgendwo massiv ändern zu müssen. Ne?
Ja, und die ticken halt ganz anders als die Öko-Fans. Oftmals, was ich merke, wenn wir mit Marken zusammenarbeiten, da kommen dann immer die Aussagen, ja, aber wir sind doch so viel nachhaltiger als unsere Wettbewerber. Das heißt, wir haben einen Wettbewerbsvorteil. Da sage ich immer, habt ihr wirklich einen Wettbewerbsvorteil in den Augen der Menschen? Weil ein Wettbewerbsvorteil setzt ja eigentlich zwei Sachen voraus. Er ist positiv konnotiert und Menschen kapieren, dass da ein Unterschied ist zwischen dir und deinem Wettbewerber. So, wenn ich jetzt sage, ich habe ein nachhaltigeres Angebot, das ist nicht unbedingt positiv konnotiert, weil Menschen denken auch oftmals, oh mein Gott, ich muss mehr dafür zahlen. Ja. Und der Endkunde kann auch nicht sagen, ist das Unternehmen jetzt nachhaltiger als das andere Unternehmen? Die haben gar nicht dafür die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, was ist denn jetzt die nachhaltigere Alternative? Und wir geben auch ganz plakativ auf dem Bucheinband das Beispiel immer von der Gurke in Plastik oder der Gurke ohne Plastik. Was ist denn für dich nachhaltiger? Ist es die Gurke in Plastik oder ist es die Gurke ohne Plastik?
Also für mich persönlich habe ich den Eindruck, ist schon eher wahrscheinlich ohne das Plastik.
Ja, da wird dir natürlich oftmals der Retailer sagen, ja, aber die in Plastik ist sehr viel nachhaltiger, weil dadurch hält sie länger und wir haben weniger zum Beispiel Transportschäden und das führt dann dazu, dass wir weniger Lebensmittelverschwendung haben. Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Du bist wahrscheinlich von der Richtung gekommen, gut, ich will auf keinen Fall Plastik hier in der Welt, Mikroplastik schlecht für meine Kinder. Ist vollkommen valide, die Argumentation. Die vom Retailer auch. Wenn ich jetzt einen Experten zu dieser Frage befragen würde, der wird auch nur sagen, ja, es hängt so ein bisschen davon ab, wie du Nachhaltigkeit auch wirklich definierst. Und das kann ich durchziehen bei Fragen, was ist nachhaltiger, die Tomate jetzt aus Deutschland oder aus Spanien. Da sagen die Experten auch, it depends. Es hängt nämlich ein bisschen von der Jahreszeit ab und vom Transportweg. Naja, und wenn sich Experten und Expertinnen schon nicht einig sind, wie können wir dann vom Endkonsumenten erwarten, wenn der oder sie vor dem Regal steht, im extremsten Fall wahrscheinlich noch drei Kinder quengeln, da jetzt die nachhaltigere Entscheidung zu treffen, wenn sich Experten und Expertinnen schon nicht 100% sicher sind. Und das ist ja immer so ein bisschen fast ein Ding der Unmöglichkeit, wo ich auch sage, Unternehmen, ihr müsst wirklich sicherstellen, wenn dann auch, dass euer Konsument euren nachhaltigen Wettbewerbsvorteil wirklich auch kapiert.
Finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, weil da sehr viel Verantwortung dem Konsumenten momentan ja zugespielt wird mit diversen Labels, die rauskommen, eben mit diversen Informationen zur Lieferkette, die ich irgendwo alle verstehen muss, nachvollziehen muss, um dann vielleicht die Entscheidung zu treffen, dass die Gurke, die in Plastik eingepackt ist, ob es jetzt stimmt oder nicht, dann doch vielleicht die nachhaltigere Variante ist, als die Gurke, die nicht in Plastik eingepackt ist. Würdest du denn sagen, es ist eine Verantwortung, die auf Unternehmensseite halt zurück muss und letztendlich den Werten vom Unternehmen überlassen ist, dann auch zu sagen, ja gut, ich will meinen Konsumenten nicht überfordern. Das heißt, ich werbe auch nicht irgendwo allzu aktiv mit Nachhaltigkeitsthemen, weil ich weiß, der Konsument ist genau davon überfordern und das will der auch eigentlich gar nicht. Für mich taucht da die Frage auf, lohnt sich das für ein Unternehmen dann überhaupt nachhaltiger zu arbeiten, wenn es den Markt dafür gar nicht gibt? Also es geht nochmal auf den Titel von deinem Buch eigentlich zurück, dass 60% Potenzial, großer Teil von den Konsumenten, ist im Prinzip noch unentschlossen oder nicht erreicht mit grünen Produkten. Wir sagen jetzt im Prinzip, man kann gar nicht mit grünen Themen werben, um diese 60% zu erreichen. Das heißt, es ist eigentlich mehr ein Thema, was dann unsichtbarer wird, was ein bisschen mehr auf Unternehmensseite wandert, sich damit zu beschäftigen. Wie sehr belohnt der Konsument, wenn ich als Unternehmen, sag ich mal, nachhaltig handle im Kern, aber das nicht zu sehr nach außen trage?
Also ich habe eine These dazu, wo wir so in 10 Jahren dazu stehen werden. Im Moment glauben wir noch daran, oder viele Unternehmen und auch viele Wissenschaftler, dass Nachhaltigkeit ein Differenzierungskriterium ist. Das heißt, ich setze mich damit von meinem Wettbewerb ab und ich kann mich differenzieren. Und das führt dann natürlich dazu, der Kunde findet mich besser oder zahlt selbst für dieses Produkt mehr. Was aber im Zeitverlauf passieren wird, ist, dass Nachhaltigkeit, das sieht man jetzt schon, mehr von einem Differenzierungskriterium zu einem Hygienekriterium wird. Wir brauchen es, das ist auch wichtig für die grüne Transformation, aber es hebt mich im Endeffekt nicht mehr ab von anderen. Ich vergleiche das oftmals mit, was mit Qualität passiert. Also früher konnte man sich oftmals noch durch Produktsicherheit Qualität abheben vom Wettbewerb. Dann kamen natürlich die ganzen Normen, dann kommen die Regulationen. Das ist mittlerweile eigentlich Standard geworden. Und ich hoffe eigentlich, das ist auch fast das Beste, was uns mit Nachhaltigkeit passieren kann. Wir haben alle oder der Großteil der Produkte sind dann nachhaltig, weil es ein Hygienekriterium geworden ist. Aber dadurch ist natürlich auch kein Differenzierungskriterium mehr und dadurch ist es gar nicht mehr so spannend fürs Marketing und für die Kommunikation.
Ist dann vielleicht mehr so, dass von Zeit zu Zeit wie ein Shitstorm nochmal vielleicht aufkommt oder so bei Marken, die halt extrem nicht nachhaltig sind, so wie vielleicht ein Shitstorm kommt bei manchen Marken, die extrem nicht Qualität liefern. Und dann ist so ein Thema sehr image-schädigend, punktuell, und erzeugt wie mehr ein Szenario, wo Qualität früher und Nachhaltigkeit heute irgendwo stärker zu einer Selbstverständlichkeit wird in den Produktionswegen.
Das ist, was ich für die nächsten 10 Jahre erwarten würde. Also Nachhaltigkeit wird vom Differenzierungs- zum Hygienekriterium. Und ich denke, das ist eigentlich auch eine schöne Vision. Weil das heißt, es ist Standard, genau wie du eben gemeint hast. Aber das heißt natürlich im Endeffekt auch, es ist kein starkes Marketingthema mehr. Also wenn wir uns wirklich mal vorstellen, wir haben die 60%, die breite Masse, und wir schaffen es, viele von ihnen von konventionellen Alternativen zu nachhaltigen Alternativen wirklich zu schieben. Da haben wir ja so ein Delta dazwischen, also mit Ressourcen, mit CO2. Und das ist für mich dieser große Hebel, den wir haben. Oftmals wird mir dann gesagt, ja, aber Leute werden doch verzichten und sie werden weniger konsumieren. Ich bin Konsumpsychologin. Menschen verzichten nicht gerne. Sie verzichten auch nicht gerne auf die 5 Rappen. Das ist eine Illusion, dass der Großteil der Menschen verzichten wird. Ein Teil der Öko-Fans ist bereit, ihren Konsum zurückzuschrauben. Die breite Masse, die 60% nicht. Ich war letztes Jahr in Kolumbien, um dieses Buch auch zu schreiben, an einer Partneruniversität von uns. Da habe ich das so ein bisschen mitbekommen. Kennst vielleicht das Konzept vom World Overshoot Day?
Der wandert ein bisschen durchs Jahr, dieser Tag. Er kommt leider immer früher, wenn ich es richtig verstanden
habe. Genau, und das Konzept besagt eigentlich, wenn die Menschheit so leben würde, wie die Bevölkerung dieses Landes, wären an diesem Tag die Ressourcen der Welt aufgebraucht. Und für Deutschland ist dieser Tag, das verändert sich ja jedes Jahr so ein bisschen, eigentlich Anfang Mai. Für die Schweiz so Ende Mai und für Kolumbien war es dann plötzlich erst Anfang Oktober. Kann ich jetzt daraus den Schluss ziehen, dass die Kolumbianer so viel nachhaltiger sind als wir? Nee, definitiv nicht. Sie können sich im Moment einfach nicht leisten. Weil woher kommt denn mein großer CO2-Fußabdruck her? Natürlich viel Konsum, viel Fliegen. Kann ich jetzt dieser aufstrebenden, sagen wir mal, Wirtschaft wirklich sagen und den Menschen, nee, also jetzt leben wir in der grünen Transformation und du kein Fliegen mehr. Ich jahrelang habe ich das natürlich genossen, aber jetzt für euch nicht mehr. Es wird nicht funktionieren. Was am besten funktioniert, ist, wir brauchen Alternativen, die nachhaltiger sind, weil wir werden sie nicht zum Verzicht animieren können. Wir müssen möglichst viele Menschen von konventionellen Alternativen auf nachhaltigere bekommen, weil die Narrative vom Verzicht, wie sie zum Beispiel auch die Politik ja stark spielt. Die schwört uns ja immer wieder darauf ein, wir müssen verzichten. Die funktioniert nicht, die klickt nicht mehr im Gehirn des Menschen.
Um diese Transformation voranzutreiben, siehst du CMOs in einer großen Pflicht. Es geht eben um das Narrativ, um Produkte drumherum. Und das wird aus dieser Position heraus ja doch irgendwo sehr stark geprägt oder verantwortet. Ich habe da so ein paar Stichworte nochmal mitgenommen. Es geht darum, ein emotionaleres Gesicht für ökologische Nachhaltigkeit zu schaffen. Es geht darum, um Fakten in der Tiefe und Fokus an der Oberfläche zu schaffen. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen beschreiben, was damit gemeint ist? Fakten in der Tiefe, Fokus an der Oberfläche.
Also der oder die CMO ist ja eigentlich in einer sehr privilegierten Position. Also die haben wirklich den engsten Marktzugang, die schauen wirklich auf die Menschen und die verstehen auch, was treibt denn diese Menschen wirklich an. Und wenn jetzt zum Beispiel der oder die CMO zusammensitzt mit der Nachhaltigkeitsabteilung, die Nachhaltigkeitsabteilung kommt natürlich oftmals, schau mal her, wir haben hier jetzt wirklich einen Fortschritt gemacht, der CO2-Fußabdruck ist nach unten gegangen. Das sind zum Beispiel auch die neuen Produktfeatures, bring die doch mal raus am Markt. Und da ist in unserem Verständnis die Rolle vom CMO wirklich eigentlich mal zu checken, ist das denn wirklich relevant für unsere Zielkundschaft? Nur weil wir hier jetzt irgendwie noch ein 10.000. Nachhaltigkeitsfeature eingebaut haben, ist das das, was wir wirklich nach draußen transportieren sollten? Viele Unternehmen stellen jetzt auf Kreislaufwirtschaft um. Ist auch gut so. Das ist das, was wir brauchen. So die Aufgabe oder die Rolle des CMOs ist dann im Endeffekt zu fragen, Kreislaufwirtschaft, wird das wirklich von meinem Kundensegment verstanden? Und da kann ich dir schon sagen, in all den Studien, Kreislaufwirtschaft wird nicht verstanden. Das ist ein wahnsinnig komplexes Wort, selbst wenn ich diesen Begriff auch mit meinen Studierenden diskutiere. Das darf man nicht unterschätzen. Kreislaufwirtschaft
ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ja,
sehr komplexes Thema. Ja. Genau. Aber ist schön und ist auch wichtig, dass Unternehmen darauf umsteigen. Würde ich das jetzt aber unbedingt genau an den Markt dranbringen? Wir haben da auch im Buch ein konkretes Beispiel von VD. Das ist ein Hersteller, Sport und auch Taschen hier unten am Bodensee. Die sind ja auch schon kreislauffähig. Wird ja auch sehr stark von denen als Unternehmen vorangetrieben. Die haben mal den Begriff Kreislaufwirtschaft mit ihrer Zielgruppe abgetestet, ob der verstanden wird. Er wird natürlich nicht verstanden. Das Spannende ist natürlich, was verwenden sie stattdessen, um zu kommunizieren? Wenn man so ein bisschen deren Kommunikation, in deren Werbung reinschaut, sieht man oftmals das Wort reparieren. Da kann man jetzt natürlich sagen, super simpel reparieren, aber reparieren bringt es ja eigentlich schon ziemlich auf den Punkt. Die meisten Menschen verstehen, was reparieren ist und sie sehen den Vorteil für sich. Da muss ich nicht unbedingt was Neues kaufen und spare Geld. Das ist genau für mich auch die Aufgabe des CMOs, zu verstehen, wie nehme ich eben meine Kundschaft mit auf die Reise? Was für eine Narrative schreibe ich? Was für Wörter verwende ich? Weil man hat andere Abteilungen im Unternehmen, die werden immer wieder sagen, ja, Kreislaufwirtschaft oder wir haben unsere Wertschöpfungskette nachhaltiger gemacht. Und das ist auch wichtig, das ist deren Aufgabe. Aber die Aufgabe vom CMO oder von der CMO ist es, möglichst viele Menschen, also in ihrer Zielgruppe, wirklich für die jeweiligen Angebote zu begeistern.
Okay, also das ist so dieses Begriffspaar jetzt mit Fakten in der Tiefe. Also wirklich halt effektiv an den Themen arbeiten, auch sowas wie Kreislaufwirtschaft vorantreiben, die Nachhaltigkeitsabteilung ihren Job machen lassen, diese Themen halt ja wirklich wertemäßig auch treiben. Und auf der anderen Seite Fokus an der Oberfläche, also immer gut überlegen, welche Story trage ich jetzt nach außen. Wir haben selbst ein kleines Produkt quasi, was wir beim Großwerden begleiten dürfen, das ist Ünschi. Ünschi Herdöpfel oder auch Ünschis Wasser, verschiedene Produkte, die wir in Davos vorantreiben, weil wir eben da gemerkt haben, dass rund ums World Economic Forum, was im Januar stattfindet, wo wir viele Produktionen machen, sehr viel importiert wird. Wasser kommt aus Frankreich oder Kartoffeln kommen aus Ägypten. Und eigentlich gibt es vor Ort die Möglichkeit, Kreislaufwirtschaft zu betreiben und eben Wasser oder Kartoffeln oder auch andere Produkte lokal zu produzieren und dann eben auch für diese Produktion, wo es große Abnahmen gibt bei großen Events, da noch mit zu etablieren. Ich nehme da ganz viel mit, eigentlich zu schauen, was gibt's da für Fakten in der Tiefe und wo müssen wir den Fokus an der Oberfläche drauflegen, um so ein Produkt gut zu verkaufen, die Story zu erzählen, dass sie auch verstanden werden kann.
Definitiv.
Vielen, vielen Dank, Johanna, für den Talk. Ich glaube, es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema zu schauen, wie grüne Transformation halt wirklich in die Masse reinkommen kann und zu schauen, welche Denkfehler sind da momentan, welche Ideale sind da, aber welche Ideale sind vielleicht auch nur für eine bestimmte Zielgruppe und wie kann man die Masse wirklich abholen und begeistern.
Und das ist eben für mich genau die Aufgabe von Marketing. Endlich mal die breite Masse für grüne Angebote zu begeistern.
Es geht darum, eine Story zu erzählen, die die Massen mitnimmt. Genau. Vielen, vielen Dank für den Austausch. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, hinterlasst uns doch einfach einen Kommentar oder liked uns, folgt uns, abonniert unseren Podcast auf allen gängigen Portalen, wo es Podcasts gibt. Oder schaut auf unserer Website vorbei, www.lifelab.com. Das war's für heute mit dem BlaBlaLab. Ich freue mich auf die nächste Episode mit euch. Ciao.